Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren mit unserem Format Europa erklärt. Heute mit einem Thema, welches immer mehr in den Fokus rückt und auch diskutiert wird und auch immer schon wurde, nämlich der Alterscheck im freien Internet. Wir stellen uns die Frage, ist es hier Schutz oder Zensur? Das wollen wir ein bisschen näher erläutern und uns gemeinsam Europas digitalen Balanceakt anschauen und auch ins Gespräch kommen, ob der Alterscheck das freie Internet bedroht und was der Digital Service Act damit zu tun hat und ob Europa eventuell dabei ist, einen gefährlichen Präzedenzfall zu schaffen. Mein Name ist Amelie und mit mir dabei ist meine Kollegin Nele und wir starten mal etwas anders heute, nämlich mit einer vielleicht relativ provokanten Frage und zwar, was ist eigentlich daran so schlimm, wenn Plattformen wissen wollen, ob eine Person jetzt 14 Jahre alt ist oder 18 Jahre alt ist?
Also an sich erstmal nichts. Also Jugendschutz ist natürlich ein wichtiger Punkt, auch in der digitalen Welt und niemand möchte eigentlich, dass ja die eigenen Kinder zum Beispiel auf pornografischen oder auch auf extremistischen Seiten unterwegs sind und eben da vielleicht auch aus Zufall oder Neugier landen könnten. Aber die Frage ist dann eben, wie dieser alte das Check genau umgesetzt wird und ja, was muss dafür vielleicht auch geopfert werden?
Ja, und genau da kommen wir auch zum eigentlichen Problem, denn technisch gesehen bedeutet ein Altersnachweis auch oft, dass man persönliche Daten preisgeben muss, also einen Ausweis scannen, vielleicht ein Selfie machen, ne, dass man dann sogar diese Gesichtsanalyse benutzt. Und das widerspricht ja direkt einem der wichtigsten Grundsätze im Netz, nämlich der Anonymität und ja auch ein niedrigschwelliger Zugang zu Informationen. Der wäre ja dann einfach auch nicht mehr gegeben. Und in einer Demokratie ist das halt nicht egal.
Hier kommen wir auch direkt zum Digital Service Act, kurz DSA, der EU. Der DSA ist ja ein großes neues Grundgesetz, wenn man so möchte, für das ganze Internet in Europa und ist seit 2024 aktiv, also auch noch gar nicht so lange. Er verpflichtet Plattformen zu mehr Transparenz, besserem Umgang mit illegalen Inhalten, aber auch zum Schutz Minderjähriger. Das heißt, dass Plattformen sicherstellen müssen, dass Kinder eben nicht mit gefährdenden Inhalten in Kontakt kommen. Viele Länder interpretieren diesen Service Act jetzt so, dass sie strengere Alterskontrollen einführen wollen. Zum Beispiel Frankreich, Deutschland, Irland und auch Spanien. In all diesen Ländern gibt es Vorschläge oder sogar schon ja konkrete Gesetzesentwürfe, um ja diesen Digital Service Act der EU umzusetzen. Aber der DSA selbst schreibt eben keinen bestimmten Mechanismus vor, sondern ist eher so ein ja grober Rahmenplan. Und er sagt eben eigentlich nur, okay, schützt Minderjährige und wie das dann eben genau geschieht, wird eigentlich eher den Mitgliedstaaten selbst überlassen. Also es gibt da eben keine übergeordneten Regeln, die das so genau festschreiben.
Und genau da wird es dann auch kritisch, weil halt manche Vorschläge einfach technisch übergriffig sind und auch rechtlich fragwürdig. Aber wir werfen eher jetzt einen Blick darauf, was das für technische Lösungen sind. Da reden wir beispielsweise von ja KI-gestützten Altersverifikationen durch eine Gesichtsanalyse. Dabei wird man dann anhand eines Selfies eingeschätzt, wie alt man ist. Alternativ gibt es dafür aber natürlich auch Systeme, bei denen der Ausweis hochgeladen werden muss und man sich über eine Bank verifiziert. Ich glaube, das kennen wir alle. Das mussten wir wahrscheinlich auch alle schon mal durchmachen. Bei einigen Anbietern ging das einfacher als bei anderen, wesentlich schneller und bei anderen hat es ein bisschen gedauert. Aber das alles hat natürlich auch massive Datenschutzfolgen, denn ja, plötzlich entstehen halt auch neue Datenbanken mit eben solchen hochsensiblen Informationen und oft halt auch bei Drittanbietern außerhalb der EU.
Und das ist alles natürlich ein bisschen widersprüchlich, vor allem widersprüchlich zu der eigenen DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, die existiert. Und ja, diese Grauzonen sind hierbei eben riesig und kaum abdeckbar. Das DSA kollidiert da eben teilweise mit dieser Datenschutzverordnung. Denn je stärker der Alterscheck, desto mehr Daten müssen ja auch gesammelt werden und desto höher im Endeffekt auch das Risiko.
Und für Nutzer und NutzerInnen bedeutet das konkret, dass viele junge Menschen eben diesen Zugang zu wichtigen Informations- oder Kommunikationsplattformen auch verlieren und ältere Nutzer oder Nutzerinnen durch diese Hürden abgeschreckt werden. Stellen wir uns jetzt wirklich mal Rentner vor, die
anfangen müssen, sich zu verifizieren oder noch einen Online-Ausweis zu hantieren. Da bin ich ja auch schon oft überfordert mit irgendwie.
Da fehlt ja auch manchmal auch einfach das Grundverständnis dafür, wie das alles überhaupt funktioniert. Aber um das halt alles zu umgehen, beziehungsweise diese Gedanken oder diese Problematik zu lösen, präsentierte am 14. Juli 2025, also noch gar nicht so lange her, die EU-Kommission einen Prototyp für eine datenschutzfreundliche Altersverifikations-App. Und diese soll dann die Plattform dabei unterstützen, ihre Pflichten nach dem Digital Service Act zu erfüllen, ohne dabei die Privatsphäre der NutzerInnen zu gefährden. Also alles im Rahmen des DSA.
5 Länder testen das auch gerade, und zwar Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien und auch Spanien. Die Grundidee dabei ist, dass NutzerInnen gegenüber Websites beweisen können, dass sie zum Beispiel über 18 Jahre alt sind, ohne ihren Namen, ihr Geburtsdatum oder andere personenbezogene Daten preiszugeben. Klingt irgendwie erstmal aufs erste Hören so ein bisschen widersprüchlich. Wie soll das funktionieren?
Ja.
Das System ist eine Open Source und soll später mit der EU Digital ID Wallet, kurz eID, zusammenarbeiten und zielt auf strenge Datensparsamkeit ab. Geplant ist, die Erfahrungen der Pilotphase bis zu dem Rollout ab 26, also dem Zeitpunkt, wo das Ganze dann einfach umgesetzt wird, in diese eID Wallet einfließen zu lassen. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie diesen digitalen Personalausweis, den es in Deutschland schon gibt. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde den total schwierig, irgendwie das zu handeln. Und als ich das irgendwie versucht habe einzurichten, habe ich auch von ganz vielen gehört, dass das gar nicht so easy klappt. Deshalb bin ich mal gespannt, ob das bei dieser EU Digital Wallet irgendwie ein bisschen einfacher funktioniert als bei diesem digitalen Personalausweis.
Ja, wenn du das ansprichst, ich habe mich damit gar nicht mal so viel weiter auseinandergesetzt, außer halt, als ich meinen Personalausweis damals abgeholt habe und das alles unterschrieben habe. Aber ansonsten, vielleicht auch ein kleiner Tipp am Rande für alle, die zuhören. Wenn der Personalausweis geklaut ist, dann muss man den sogar auch sperren lassen.
Genau, man muss den richtig sperren lassen, damit eben nicht Identitätsbetrug damit passiert.
Ja, naja. Aber jetzt einmal zurück zur App. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert, dass diese App einmalig zum Beispiel mit einem Ausweis oder einer persönlichen Bank oder Banking-App verknüpft wird. So funktioniert das Ganze. Und wenn dann später die Ü18-Seite aufgerufen wird, fragt die Seite halt einfach nur so ganz simpel alt genug und die App antwortet halt binär ja oder nein. Authentifiziert wird das mit einem PIN oder auch mit einem Fingerabdruck, aber es wandern halt keine Namen, keine Geburtstage, keine Surf-Historien irgendwie weiter. Und das Ziel ist es, den bisherigen Flickenteppich, den man bis jetzt halt irgendwie hatte, so aus Kreditkartenprüfungen, Ausweisscans oder auch Gesichtserkennung aufzulösen. Das ist natürlich Privatsphäre schonend. Und diese Verifikation soll in Deutschland zum Beispiel Ende 2026 auch eingeführt werden. Da bin ich dann mal gespannt. Das ist ja noch ein bisschen hin. Und Dänemark will das ganze Thema jetzt während seiner EU-Ratspräsidentschaft auch vorantreiben.
Um das Problem vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, verglich die dänische Digitalministerin Caroline Stage-Olsen diese Online-Welt oder generell die Online-Welt mit der Situation vor einem Nachtclub. Also ist natürlich erstmal schwer vorstellbar, dass Kinder halt irgendwie in den Club reinkommen würden, indem sie ja einfach behaupten, dass sie alt genug seien. Das sagte die Politikerin so in Brüssel. Zitat, kein Türsteher, keine Ausweiskontrolle, nur ein einfaches Ja, ich bin über 18 Jahre alt. Und genau das geschieht natürlich seit Jahren online, wenn man da auf irgendwelchen dubiosen Plattformen unterwegs ist und das einfach nur so abgefragt wird, aber es passiert dann halt danach auch nichts weiter. Genau, und deswegen soll es jetzt diese App geben, um das ein bisschen zu umgehen.
Ich finde aber den Vergleich auch ein bisschen schon interessant. Also wenn wir uns jetzt alle mal vorstellen, irgendwie jemand, der wirklich
offensichtlich nicht volljährig ist,
will in den Club gehen. Ja. Natürlich ist das irgendwie so ein bisschen lächerlich, so von wegen, warum sollte diese Person in den Club gehen können und das würde niemals funktionieren. Ja, aber auf der anderen Seite ist es im Internet irgendwie alles möglich und da hinterfragen wir das irgendwie nicht so richtig.
Genau.
Ne, also es zeigt ja auch irgendwie schon eine gesellschaftliche Problematik. Aber nochmal zu dem, was du jetzt gerade gesagt hattest, Nele, also zusätzlich dazu veröffentlichte halt auch die Brüsseler Behörde auch neue Leitlinien, die halt die Plattform beim Schutz von Minderjährigen auch unterstützen sollen und vorgeschlagen wird unter anderem, dass halt Kinderprofile standardgemäß auch privat gestellt sind und halt auch nur von bestätigten Kontakten gesehen werden, ist halt immer die Frage, ne, ich glaube, da müssen auch die Eltern immer so ein bisschen mitspielen und da auch ein bisschen drüber wachen, was ihre Kinder halt,
das auch mitmachen,
was ihre Kinder halt auch so online treiben. Das war eine neue Leitlinie und ja, wie gesagt, halt nur von bestätigten Kontakten, dass das auch nur gesehen wird und halt auch Funktionen, die süchtiges Verhalten fördern, so etwa Streaks bei Online-Spielen, die durch Belohnungssysteme des täglichen App-Gebrauchs erzwingt werden sollen, sollen halt für Minderjährige auch deaktiviert werden. Da gibt es ja auch schon so eine Light-Version, wenn man TikTok benutzt und da seinen Freunden irgendwie was schickt, dann kriegt man ja auch Flammen.
Und kann dann halt sammeln
und die Nummer dahinter wird halt immer größer, umso viele Tage man hat.
Bei Snapchat gab's das doch.
Das gibt's ja auch immer noch. Ich glaube jetzt bei Snapchat hat das jetzt nicht so eine, na gut, ist jetzt nur mein, aber gut, kann mir vorstellen, es hat doch vielleicht auch eine süchtig machende Wirkung, dass man halt irgendwie einfach so ein Larifari-Bild schickt, nur damit die Flammen nicht weggehen.
Die Flammen erhalten bleiben. Fördert ja auch, dass du dann einfach immer wieder die App öffnest und dann doch damit interagierst. Aber ja, vor allem bei TikTok, wo es dann ja doch auch eher gefährlicheren Content geben kann,
Hört da mal rein in unsere Folge, ich glaube 62, Check Your Shorts.
Da haben wir den Schulworkshop zu, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, Gefahren der Radikalisierung von Jugendlichen via Social Media, vor allem eben Plattformen wie TikTok. Da spielt das natürlich genau rein, wenn das dann eben durch solche Flammen oder Streaks vielleicht auch im Gaming-Bereich dann eben nochmal angefeuert wird. Aber vielleicht ganz kurz mal weg von diesem Thema und eine andere Frage, wie sieht es denn zum Beispiel in Großbritannien aus? Da hört man zum Teil ja von sehr, sehr strengen Regelungen und teils auch von sehr unpopulären Check-Methoden.
Ja, in Großbritannien gibt es den britischen Online Safety Act aus dem Jahr 2023 und das Ganze ist halt ein Gesetz, welches Online-Plattformen, also auch wie Social-Media-Dienste und Suchmaschinen, rechtlich verpflichtet, Nutzer und Nutzerinnen, insbesondere natürlich Kinder, vor illegalen und auch schädlichen Inhalten zu schützen. Das Gesetz wurde halt, wie ich schon gesagt habe, 2023 im Oktober verabschiedet und trat dann erst im Juli 2025, am 25. Juli 2025 in Kraft, also noch gar nicht so lange, deswegen ist das vielleicht auch noch einigen von euch ZuhörerInnen im Kopf, da gab es ja immer ein paar mediale Berichte zu. Es legt auf jeden Fall neue Pflichten auch für Unternehmen fest, darunter die Implementierung von Altersverifizierungsmaßnahmen, um halt den Zugang zu illegalen Inhalten und auch Inhalten, die für Kinder schädlich sind, wie jetzt Pornografie oder Selbstverletzung oder Selbstmordförderung, zu verhindern. Und der zuständige Regulierer ist hier Ofcom und Unternehmen, die halt nicht konform sind, können halt auch wirklich mit erheblichen Geldstrafen rechnen.
Im Vereinigten Königreich gab es dann auch Berichte über sogenannte Traffic-Einbrüche auf einschlägigen Seiten und vor allem auch mehr VPN-Nutzung. Also zum einen natürlich Traffic-Einbruch heißt ja einfach nur, dass eben weniger User und Userinnen eben auf diesen einschlägigen Seiten unterwegs sind und mehr VPN-Nutzung heißt, dass eben mittels VPN kann man ja sozusagen seinen Serverstandort, von dem man halt aufs Internet zugreift, so ein bisschen faken. Ist jetzt sehr laienartig umschrieben, aber kann man halt so tun, als würde man aus einem anderen Land.
Genau, viele machen das ja auch, um Online-Streaming-Dienste
zu benutzen.
Genau,
dann eben meinetwegen Netflix in Südkorea zu nutzen.
Genau, weil da halt Inhalt ein bisschen was anderes auch noch bietet.
Genau, und durch eben solche kleinen Tricks und Kniffe wie eben VPN-Nutzungen kann man eben so eine Gesetzesakte, die es zum Beispiel eben nur in einem Land gibt, wie jetzt eben in Großbritannien, dann so ein bisschen umgehen. Genau, also das ist eben ein Signal dafür, dass das irgendwie akzeptiert wird, weil ja anscheinend weniger Leute auf diesen Seiten unterwegs sind, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, das so ein bisschen zu umgehen. Gleichzeitig hat Ofcom, also die zuständige Behörde oder was auch immer, um das Ganze zu regulieren, die Latte bewusst relativ hochgelegt, um eben Ü18 nicht mehr zu einem reinen Klickhäkchen zu machen.
Und wenn wir uns das ganze Thema jetzt anschauen, sollte man da nicht allgemein auch so ein bisschen darüber diskutieren, ab welchem Alter Jugendliche überhaupt Zugang zu Social Media haben? Also für uns ist es auch immer so eine spannende Frage, wenn wir mit unserem Workshop Check Your Shorts an Schulen unterwegs sind. Die hat es ja schon erzählt, so da geht es so ein bisschen darum, warum sich Kinder und Jugendliche durch Social Media Nutzung auch wie TikTok, Instagram und Co. radikalisieren. Und im Laufe des Workshops, da gibt es eine Gruppe, welche selbst einen Flyer erstellen darf. Und da sollen sie dann Regeln aufstellen für den Umgang im Internet oder auch den Umgang mit Social Media. Und fast an jeder Schule, an der ich jetzt zum Beispiel auch war, meinten die Schüler und Schülerinnen, ohne dass es irgendwie von uns vorgegeben war, gar nicht, also immer von ganz alleine, Social Media sollte erst ab 16 Jahren benutzt werden. Und dann habe ich immer, wenn ich das so gehört habe, zu den Schülern und Schülerinnen gesagt, ich so, ja, aber dann dürftet ihr auch kein Social Media jetzt benutzen, weil der Workshop ist so für 6., 7., 8. Klasse, da sind die auf jeden Fall noch nicht 16 Jahre alt. Und dann sind die immer so, aber es wäre trotzdem besser, wenn man es erst mit 16 benutzen sollte. Deswegen, das ist so eine Frage, ab wann sollten denn Jugendliche überhaupt Zugang zu Social Media haben?
Ja, also das ist ja irgendwie ein riesengroßes Thema und vor allem eben bei den Workshops, weil die, also wir fragen ja am Anfang die Schülerinnen und Schüler dann auch immer, okay, wer von euch verwendet denn zum Beispiel TikTok? Und da gehen
alle,
also entweder alle oder fast alle Hände immer hoch. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmefälle,
aber sie kennen es und nutzen halt aber andere Social Media Plattformen.
Genau, also auch Instagram oder Facebook jetzt vielleicht nicht, aber vor allem Instagram und TikTok eben. Und für die gehört das ja irgendwie für uns ja mittlerweile auch einfach zum Alltag dazu.
Ja, natürlich, man scrollt hier und da und guckt ein bisschen, ist ja auch irgendwie, dass man im Kontakt bleibt.
Genau, es sind da irgendwie Vernetzungen, aber auch Informationsbeschaffung. Und von daher ist es irgendwie total spannend, dass die dann trotzdem halt sich eigentlich exkludieren aus mit dieser Maßnahme auf dem Flyer. Also die Nutzung von Social Media ist für Kinder und Jugendliche oft erst ab 13 Jahren mit Zustimmung der Eltern erlaubt. Also vielleicht vielleicht, um mal kurz diese rechtliche Seite zu beleuchten, die es jetzt zurzeit gibt, da die EU-Datenschutzverordnung, über die wir vorhin schon kurz geredet haben, die Verarbeitung persönlicher Daten unter 16 Jahren an die Zustimmung der Erziehungsberechtigten knüpft. Also wenn ich jetzt halt ein Kind habe, was ich gerne bei Instagram oder so anmelden möchte, muss halt sozusagen die erziehungsberechtigte Person da halt nochmal zustimmen.
Ich habe aber auch schon wirklich oft erlebt, dass wir an Schulen waren und die waren halt noch nicht 13 Jahre alt und haben dann auch gesagt, naja, ich darf es nicht benutzen, meine Eltern schauen da ein bisschen mehr hinterher. Und die hatten da halt noch keine Accounts.
Ja, genau. Also es hängt natürlich auch immer stark vom Elternhaus ab oder eben von der Umgebung, wie da genau drauf geschaut wird. Aber wenn man dann halt einmal da einen Account hat und dann sich alles frei angucken kann und da es jetzt nicht nochmal so eine Kindersicherung irgendwie gibt für bestimmte Inhalte, kann das eben sehr schnell problematisch werden. Vor allem legen viele Plattformen ihr Mindestalter eben auch auf 13 Jahre fest. Aber eine Altersprüfung ist eben oftmals nicht vorhanden, was letztendlich dazu führt, dass die Einhaltung dieser ganzen Regeln sehr, sehr schwierig ist. Mehr als 80% der Jugendlichen in Deutschland nutzen soziale Medien täglich und im Schnitt circa 3,5 Stunden am Tag. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Also ich meine, Großteil der Zeit sind Jugendliche in der Schule, aber kann man sich ja vorstellen, sowohl im Unterricht wird es ja auch genutzt, muss man jetzt niemandem
aber
was vormachen.
Aber wir fragen ja auch immer nach und die benutzen es halt auch wirklich viel nach der Schule,
nach der Schule
so als Hobby, Freizeitbeschäftigung für den Nachmittag.
Genau. Und Mitte August hatte die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, ein Diskussionspapier vorgelegt, das von der Politik dringend mehr Jugendschutz durch eine stärkere Regulierung der sozialen Medien fordert. Also man sieht, es wird auch von verschiedenen Seiten Druck auf die Politik ausgeübt, vor allem auch von Seiten der Forschung, weil da viele Studien auch schon gezeigt haben, das schadet ja auch auf einer psychischen Ebene oftmals jungen Menschen, wenn man da eben vielleicht auch mit diesen ganzen Inhalten nicht so gut umgehen kann oder eben so Suchtfaktoren dann auch reinspielen. Das Papier von der Leopoldina enthält den Vorschlag, konkret und schnell eine Schutzstrategie für alle sozialen Medien, einschließlich auch verschiedener Messenger-Dienste, also wie zum Beispiel WhatsApp oder Telegram, umzusetzen. Die Empfehlung hierbei lautet konkret, Zitat, keine Social-Media-Accounts für Kinder unter 13 Jahren. In diesem Alter sind sie damit überfordert, psychologisch und sozial. So der Informatikexperte Johannes Buchmann bei der Vorstellung dieses Diskussionspapiers.
Wobei ich mir das auch ein bisschen schwierig vorstelle, weil ich überlege gerade, wann habe ich denn angefangen, irgendwie soziale Netzwerke damals zu nutzen? Damals war das halt noch SchülerVZ oder Knuddels.
Ja, stimmt, das gab's ja auch
noch. Ja, ICQ, sowas halt. Und ich glaube, da war ich auch jünger als 13.
Ja, also ich kann mich auch erinnern, als ich so in der 6., 7. Klasse war, also so 2013, 14 rum, da gab's halt auch noch so SchülerVZ und da war Instagram ja gerade so im großen Kommen.
Ja.
Und da gab's dann auch viele meiner Klasse, die halt schon bei SchülerVZ unterwegs waren und dann auch auf Instagram übergeschwappt sind. Und meine Eltern haben mir das richtig lang verboten. Ich habe mich da tatsächlich auch dran gehalten, aber im Endeffekt, ich hätte das auch total easy machen können.
Aber
also, seitdem ich ein Smartphone
WhatsApp
hatte.
Auch.
Ja, in der WhatsApp hatte ich dann auch sehr früh.
So, und das haben ja wirklich ganz, ganz viele sehr, sehr früh einfach auch im Austausch zu bleiben und auch, dass sie mit den Eltern vielleicht schreiben können, denkt man manchmal gar nicht so verschärft drüber nach.
Aber so mit 13, 14 hatten damals schon sehr, sehr viele bei uns dann Instagram, weil das war ja auch die Zeit, wo das gerade so hochgekommen ist und groß wurde.
Ja.
Und das wird sich
ja
jetzt über die Jahre nicht nicht verringert
wir sind
haben.
Wir sind ja an den Schulen und wir kriegen es ja teilweise auch wirklich mit, wie jung die da starten. Okay, jetzt aber erstmal weg zu der Diskussion, ab welchem Alter. Ich glaube, das könnte man sonst auch nochmal für eine neue Folge ein bisschen vertiefen, genau. Wir wollen nochmal auf den Vergleich zu Großbritannien gehen und dann stellen wir halt auch fest, dass die EU halt eher Anonymität und auch Open Source betont und Großbritannien halt teils Gesichtsschätzung oder auch ID-Uploads erlaubt. Und das führt uns zur großen Leitfrage, schützt das oder überzieht es?
Betrachten wir dafür einmal die Chancen und Risiken und probieren da so eine nüchterne Abwägung dazwischen zu machen. Also ich glaube, das ist, wie wir gerade schon gesagt haben, ein großes Thema, über das man sehr viel auch streiten kann und debattieren kann. Wir probieren das trotzdem mal so ein bisschen einfach runterzubrechen für diesen Podcast und beginnen jetzt mal mit den Chancen. Also auf der einen Seite hat man natürlich einfach einen riesen Technikschub für den ganzen Jugendschutz, also vor allem altersgerechte Erlebnisse irgendwie zu schaffen und weniger Ich-bin-18-Klicks. Genau, sind eben durch solche neuen Gesetze und ja, wie nennt man das, Rahmenbedingungen irgendwie möglich. Gleichzeitig kann man eben Standardisierungen schaffen, statt irgendwelcher einzelnen Insellösungen, haben wir das jetzt mal genannt. Also wenn man halt so einen Gesetzesakt einmal vor allem auch auf EU-Ebene irgendwie verabschiedet, der sich um alle Bedarfe kümmert und vielleicht auch genauere Regeln setzt, als jetzt dieser Digital Service Act das tut, kann man halt viel mehr standardisierte Rahmenbedingungen einfach schaffen. Und natürlich ein weiterer positiver Punkt ist die Datensparsamkeit, also dieser EU-Ansatz mit dieser App, die wir vorhin vorgestellt haben und dieser ja, Online-Wallet. Da kann man natürlich gucken, dass eben ja der Missbrauch von Daten einfach reduziert wird und das ist eben auch Teil dieser digitalen Strategie Europas. Und wenn ich glaube, wenn man daran festhält und das irgendwie ja konkretisiert und standardisiert, aber gleichzeitig auch anerkennt, dass eben Technik ja mittlerweile zum Heranwachsen und auch im Jugendalter einfach ein Riesending ist, ein großes Thema, über das man nicht, also da kommt man einfach nicht drum herum mittlerweile. Wenn man das anerkennt, dass es auch Teil davon ist, ist das, denke ich mal, eine gute Chance. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Risiken und auch sehr viel Kritik. Also einmal gibt es den Begriff Function Creep. Ja, was heute für Pornografie gilt, könnte morgen eben auf Foren, Streams oder halt auch Games ausgeweitet werden. Also was damit gemeint ist, es fängt vielleicht erstmal bei sehr krassen Inhalten an, wie eben pornografischen Inhalten, um die erstmal irgendwie altersgerecht zu sperren. Aber dann ist die Frage, ab wann schwappt das eben auf andere Inhalte über? Welche Inhalte müssen gesperrt werden, welche nicht? Wo endet Meinungsfreiheit? Was ist Jugendlichen zumutbar, was nicht? Es ist ja total individuell und nicht jeder Jugendliche ist vielleicht gleich reif, gleich weit. Genau, das ist irgendwie ein Kritikpunkt. Also ein anderes Problem ist vielleicht so, dass dann Schattenprofile entstehen könnten, an dem das solche Gesetze irgendwie schlecht umgesetzt werden oder irgendwelche dubiosen Drittanbieter damit eingebunden werden oder irgendwelche Lücken entstehen, also dass dann trotzdem ja dieser ganze technische Part irgendwie umgangen werden kann, indem dann wie Fake-Accounts, Fake-Profile irgendwie immer noch erstellt werden. Genau, da müsste man dann natürlich gucken, da kennen wir uns aber technisch ja auch null aus, aber das sind zumindest Kritikpunkte, die immer mal wieder auftauchen. Ein weiterer Punkt, über den man vielleicht an der Stelle auch reden kann, ist der Punkt der Exklusion. Also in diesem ganzen Thema, über das wir hier reden, sind natürlich Menschen ohne Smartphone, ohne eine ID-Wallet, Menschen, die vielleicht auch einfach gerade keinen Personalausweis haben, die in irgendwelchen Ämtern festhängen, in Warteschleifen und einfach keinen Ausweis ausgestellt bekommen, sind da einfach so gar nicht mit abgebildet. Aber auch die haben ja ein Anrecht darauf, in der digitalen Welt sich zu bewegen und auch dort Informationen abzugreifen. Und wenn das zukünftig alles über solche ja, Online-Wallets oder den Zugang durch ein Smartphone erfüllt werden muss, ist ja die Frage, wie sichern wir da einfach eine Barrierefreiheit? Wir hatten ja auch schon den Punkt von der älteren Bevölkerung angesprochen, die vielleicht damit überfordert sein könnte. Diese Punkte nennt zum Beispiel auch die französische Datenschutzaufsicht CNIL seit Jahren. Also Altersprüfung ja, aber strikte Verhältnismäßigkeit und eben auch Datenminimierung sind da die großen Punkte, die angesprochen werden.
Ja, ich denke auch nur so an Leute, die vielleicht auch gar kein Smartphone und Internet und hier und da damit gar nicht groß was zu tun haben wollen und möchten.
Na gut, aber die sind dann, wenn man halt gar nichts damit zu tun haben will, dann ist man da ja eh ein bisschen raus. Also dann muss man sich ja auch nicht...
Stimmt auch,
dann nutzt man das ja einfach nicht.
Okay, aber eine andere Frage. Wie sieht das Ganze denn aus mit Schlupflöchern? Da gibt's ja bestimmt welche.
Ja, also Schlupflöcher werden es ja gerade schon mal ein bisschen angesprochen. Zum Beispiel diese VPN-Verbindungen sind gern genutzte Schlupflöcher, aber auch geteilte Geräte oder Accounts der Eltern ist ja auch eine Möglichkeit, um das Ganze eben zu umgehen. Und man, ja, wenn die Eltern das erlauben oder man macht es irgendwie hinter deren Rücken und meldet sich dann da über den Eltern-Account an, schwupps, hat man halt als Minderjähriger dann auch wieder ein Profil, mit dem man halt auch...
Das geht ganz, ganz schnell.
Genau, irgendwelche darken...
Da sind Jugendliche ja auch wirklich...
Erfinderisch,
ja, das ist ein schönes Wort, erfinderisch, wenn es darum geht, irgendwie dann doch das zu kriegen oder das zu sehen, was sie wollen. Ich kann mich daran erinnern, ich kann mich da nicht von rausnehmen, als ich noch eine Jugendliche war, habe ich auch irgendwie mit Freunden heimlich irgendwelche Horrorfilme geguckt.
Ja, ja, klar.
Ne, und wir haben auch Wege und Mittel gefunden, dass wir die irgendwie sehen können, obwohl wir noch nicht 16 oder 18 waren.
Also vielleicht lässt sich abschließend dazu sagen, 100% Abschottung ist einfach unrealistisch, aber diese Zugangshürden steigen halt deutlich und nehmen wahrscheinlich auch die nächsten Jahre weiter zu, was natürlich dann empirisch relevant wird oder relevant sein kann. Genau, und das bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie strikt diese Regeln dann eben sind.
Wir haben das Ganze ja hier gerade auch angefangen mit so einem kleinen Vergleich und da wollen wir natürlich auch weitermachen. Also Großbritannien zeigt sich, setzt schnell und hart durch und toleriert intrusivere Methoden, also Gesichtsschätzung, Ausweis-Uploads. Und das erhöht dann halt auch die Wirksamkeit, birgt aber Akzeptanz- und Datenschutzrisiken, also halt sichtbar an diesen VPN-Ausweichbewegungen. Und die EU verfolgt mit dem Open Source Blueprint einen privacy-orientierten Weg, der ja verknüpft wird mit dieser EID-Wallet oder verknüpft werden soll und halt diese Zero-Knowledge-Ansätze auch vorsieht. Das kann natürlich Vertrauen schaffen, muss aber skalierbar und auch barrierefrei umgesetzt werden. Ne? Das hatten wir eben jetzt auch schon angesprochen. Vielleicht lass uns jetzt nochmal so einen kleinen Blick werfen auf andere EU-Länder. Ich habe jetzt hier nochmal so zwei Beispiele, wie die das alles handhaben. Zum Beispiel hat Frankreich einen Regulierer, der ARCOM heißt, und der zwingt jetzt Pornoseiten zu Age Assurance, also so wie so Versicherung. Und 2025 kam es sogar zu einem Porno-Blackout, also große Portale schalteten in Frankreich halt auch ab aus Protest gegen strengere Anforderungen. Das illustriert natürlich die Spannung zwischen Durchsetzung, Technikreife und auch Privatsphäre-Vertrauen. Und wenn wir dann nochmal ein bisschen weiter schauen, in Madrid beispielsweise, da wird so ein bisschen experimentiert mit der Katera Digital Beta, also einer Wallet-Lösung für anonymen Ü18-Nachweis. Und auch hier hat das alles eher noch so einen Pilotcharakter und der Fokus liegt halt auch auf der Privatsphäre und auch auf der Nutzbarkeit.
Zwar kein EU-Land, aber uns allen vielleicht durch die Nachrichten trotzdem bekannt ist das Beispiel Australiens. Australien führte letztes Jahr ein Mindestalter 16 ein, also ein Age-Restricted Social Media nannte sich das dort. Das bedeutet, dass man eben erst ab 16, wie es auch die Forderung der Schüler und Schülerinnen in unserem Workshop ja oft ist, dass man eben ab 16 erst bei Social Media Plattformen sich anmelden kann. Und die Plattformen müssen dann eben angemessene Schritte zur Altersprüfung einleiten und bei Verstößen drohen bis zu knapp 50 Millionen australische Dollar Strafe. Und die haben dann dafür extra so eine sogenannte E-Safety-Behörde und die konkretisiert ja diese Reasonable Steps, wie es in dem Vorhaben in Australien heißt. Und parallel ringt man mit verschiedenen Ausnahmen. Zum Beispiel gibt's ja auch YouTube Kids, also wo man halt sich anmeldet und einen Account hat, aber dann halt nur kindergerechte Inhalte.
Gibt's ja auch, kennt man vielleicht auch von Netflix, da kann man ja auch ein Kinderprofil einstellen.
Genau. Und im Endeffekt ist auch hier wieder die Frage nach der technischen Umsetzung. Da wird eben auch in Australien noch viel rumprobiert, aber die haben eben zumindest dieses Mindestalter 16 schon mal eingeführt.
Diese Kernfrage unserer heutigen Folge ist ja, ob der Alterscheck das freie Internet bedroht. Und wenn wir das jetzt mal versuchen, ehrlich zu beantworten, können wir das gar nicht so klar sagen, weil die Antwort wäre, es kommt drauf an, wie wir es nutzen. So, also zum Beispiel nein, wenn ja der Alterscheck datensparsam oder freiwillig vermittelnd und ja auch offengelegt stattfindet, zeitlich und auch sachlich begrenzt, also wir brauchen hier klare Anwendungsfälle, ne? Wir brauchen Berichte, Open-Source-Module, es muss unabhängig beaufsichtigt sein, barrierefrei, haben wir ja auch schon gesagt, für Menschen ohne Smartphone, ohne Banking oder für Menschen, die ja vielleicht mit der Technik überfordert sind und halt auch rechtsstaatlich muss das Ganze auch kontrolliert werden. Dann stärkt er ja auch den minderjährigen Schutz, ohne halt auch Erwachsenennutzung zu de-anonymisieren. Wenn wir es aber auf die andere Art und Weise jetzt mal betrachten und die Antwort ja ist, dann ja, wenn er zum Beispiel Generalschlüssel fürs Netz wird, also so ein Function Creep auf Foren, Streams, Gaming oder auch wenn Prüfungen zentralisierte Datentöpfe schaffen, die Profile ermöglichen und auch Inklusionslücken, also wie auch schon wieder kein Smartphone oder keine E-ID und auch fehlende Rechtsbefehle, die würden das Vertrauen halt auch zerstören.
Deshalb gibt's um so diese Debatte so ein bisschen abzuschließen, verschiedene Handlungsempfehlungen, eben explizit auch für diese Pilotphase, in der sich die Europäische Union gerade befindet und eben die Frage danach, wie können eben die nationalen Regierungen das irgendwie umsetzen. Genau, und da gibt's eben verschiedene Punkte, also konkrete Handlungsempfehlungen. Das eine basiert so ein bisschen auf dieser digitalen Strategie Europas, dass man eben versucht, Datenschutz so zu designen, dass man eben wenig Wissen voraussetzt, also Wissen in dem Moment so gemeint, dass man eben nicht so viel Daten über die eigene Person, meinetwegen dann an eine Plattform, bei der man sich anmeldet, abgeben muss. Außerdem soll es mehrgleisige Nachweise am besten geben, also verschiedene Möglichkeiten, also zum Beispiel eben diese E-ID oder Verifizierung über irgendwelche Karten, genau, damit man eben so ein bisschen die Wahlfreiheit hat, um im Endeffekt Exklusion zu vermeiden, also eben wenn Menschen keinen solchen Online-ID-Ausweis haben, dass man da eben mit einer Bankbestätigung auch zum Beispiel oder was ähnliches
oder einer Mobilfunkbestätigung
Genau, genau. Eine weitere Handlungsempfehlung betrifft den Punkt Transparenz, also dass man eben öffentliche Risikoberichte hat, in denen dann auch gemeldet wird, wenn es zu Datenmissbrauch oder Datenlecks kommt, dass es auch Meldestellen gibt, um solchen Missbrauch kenntlich zu machen, aber eben auch unabhängige Beschwerdekanäle. Genau, also dass eben diese Mechanismen, die der Digital Service Act ja auch schon vorschreibt, einfach konsequent genutzt werden können. Der nächste Punkt der Handlungsempfehlung ist zum Beispiel eben, ja, betrifft vor allem Barrierefreiheit, aber auch Offline-Optionen. Zum Beispiel, dass eben anonyme Token ausgestellt werden können durch Behörden oder Bibliotheken, damit auch Menschen ohne Smartphone an der ganzen Sache teilnehmen können. Außerdem soll das Ganze eine wissenschaftliche Begleitung im Bestfall haben, die dann eben einmal guckt, okay, welche Wirkung hat das Ganze, welche Wege der Umgehung gibt es, also wie wird das ganze System vielleicht auch ausgedribbelt, genau, und welche positiven und negativen Auswirkungen hat das Ganze, und diese Ergebnisse sollen dann eben auch transparent durch wissenschaftliche Behörden oder Einrichtungen eben veröffentlicht werden. Genau, außerdem vielleicht noch als letzten Punkt soll oder muss halt auch das Ganze sehr, sehr eng definiert werden, also welche Regelung gibt es jetzt genau, welche Altersregelungen, was darf irgendwo von Minderjährigen zum Beispiel gesehen werden, das Ganze muss halt regelmäßig evaluiert werden und gegebenenfalls müssen eben Plattformen, die sich dagegen sperren oder das Ganze versuchen zu umgehen, abgeschaltet werden oder die Regeln müssen halt nachgeschärft werden. Genau, für die Plattform, eben zum Beispiel in der Europäischen Union, aber auch in Großbritannien, heißt das, dass die, heißt das zum Beispiel für Plattformbetreiber in Großbritannien, dass die halt zurzeit sogenannte Risiko-Assessments machen müssen. Also die müssen sich mit ihren ganzen Daten und so weiter und der Technik auseinandersetzen und immer wieder gucken, funktioniert das Ganze so, was passiert mit den Daten, gibt es da irgendwo ein Leck? Also einfach so eine andauernde Risikobewertung, und die müssen halt auch solche Kinderschutz-Codes fristgerecht umsetzen. Genau, auch hier zählt transparente Dokumentation mit rein. Genau, ansonsten drohen eben auch sehr, sehr hohe Sanktionen in Großbritannien.
Und jetzt mal einfach so angenommen, wir würden jetzt in 3 Jahren über dieses Thema nochmal sprechen. Ne, was würden wir denn sagen? Woran könnten wir dann Erfolge messen?
Also ich würde sagen, es gibt so 3 große Kennzahlen, an denen man das vielleicht so ein bisschen messen könnte. Also zum einen, dass weniger Minderjährige auf eindeutig nicht jugendfreien Seiten irgendwie unterwegs sind und surfen. Natürlich auch hier wieder ganz vorne mit dabei pornografische Inhalte, aber natürlich auch irgendwelche extremistischen Seiten. Genau, dann 2. Punkt, da geht es dann mehr um diese ganze Privatsphäre-Sache, dass eben keine Datenlecks entstehen oder eben keine krassen Nachweise von Missbrauchsfällen oder so von persönlichen Daten vorliegen. Und was vielleicht noch als 3. eine gute Kennzahl wäre, ist eine hohe Nutzungsakzeptanz. Also dass eben die Leute oder eben die Bevölkerung sich sehr gut damit arrangieren kann, dass es eben diese strengeren Vorschriften gibt und eben vor allem Ausweichmanöver über VPN oder irgendwelche Shadowräume einfach nicht so viel passieren und das Ganze eben auch einfach zugänglich ist, auch für benachteiligte Gruppen. Großbritannien und auch Frankreich liefern dafür erste harte Durchsetzungserfahren und die ganzen Projekte der Europäischen Union können sich daran so ein bisschen orientieren und eben auch aus diesen ganzen Erfahrungen und Daten auch einfach lernen.
Also man merkt natürlich schon von dem, was wir jetzt alles so erzählt haben, dass das ein ziemlich großes Thema ist, auch ein ziemlich komplexes Thema, wo man auch wirklich sensibel irgendwie rangehen muss, um wirklich einen Fortschritt zu machen. Um diese Folge jetzt nicht noch ewig lang zu machen, würde ich sagen, dass wir vielleicht versuchen, irgendwie abschließend was dazu zu sagen. Und ich glaube, der Alterscheck, der muss Schutz bieten, ganz klar, ohne auch Identitäten offenzulegen. Und gelingt die privacy-freundliche, offene und faire Umsetzung, ist er halt kein Feind des freien Netzes, sondern halt auch eher ein neuer Standard, verantwortungsvoller Internetnutzung. Und scheitern Transparenz oder auch Kontrolle und jetzt auch eine Barrierefreiheit, dann drohen halt auch Übergriff und Akzeptanzverlust.
Ich denke, das ist ein gutes Abschlusswort. Ist auch für uns, glaube ich, ein relativ schwieriges oder neues Thema, weil es halt auch einfach so eine große technische Komponente mitbringt, in der wir halt nicht so firm sind. Aber ich hoffe oder wir hoffen, dass wir das trotzdem ein bisschen runterbrechen konnten und erklären konnten, was da gerade so für Neuerungen gibt oder halt auch schon Pilotprojekte, die umgesetzt wurden. Ja, wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, können wir da auch gerne nochmal vielleicht eine weitere Folge zu machen und nochmal ein bisschen mehr in diese Diskussion reingehen, Social Media mit Altersgrenze 16, ja, nein. Lasst uns das gerne mal wissen und ansonsten guckt gerne in die Shownotes, da findet ihr nochmal die Verlinkungen zu Social Media passend und auch zu unserer Website, und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Tschüss. Tschüss.